Zwar hat man schon eine ganze Weile mit dem Thema auseinandergesetzt, dass Gott Licht ist, dass er in einem unzugänglichen Licht wohnt, wo kein Mensch hinzutreten kann und dass in Gott keinerlei Finsternis ist. Dass diese Botschaft das war, was Jesus seinen Jüngern verkündigt hat oder was bei ihm dann hauptsächlich hängen geblieben ist, wie Johannes das in seinem ersten Brief beschreibt. Und dass dieses Licht von Gott auf diese Erde kam in der Gestalt seines Sohnes. Amen. Vorher war diese Erde schon mal Licht. Das heißt, Gott hat uns in sein Ebenbild geschaffen, als ein Gegenüber, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Was Klaus Dieter am Ende hatte, dass Gott sich danach sehnt, dass unsere Herzen sich mit seinem Herzen verbinden. Das war im Anfang, als Gott den ersten Menschen geschaffen hat, als Mann und Frau, war das alles vorhanden. Das war Gottes Herzensabsicht und darum soll es auch heute ein Stück gehen, weil dieses, was das Licht in uns bewirkt, durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, hat ein Ziel. Und darum soll es heute gehen. Aber wir greifen nochmal zurück, weil das war am Anfang schon vorhanden. Und als Gott die ganze Schöpfung gemacht hatte, nach dem sechsten Tag, sagte er, siehe, es war alles gut. Alles war perfekt auf dieser Erde und die Krone der Schöpfung war der Mensch. Und Gott schuf ihn als Mann und Frau und beide zusammen, wenn sie eine Einheit darstellen oder bilden in einer Ehe, sie spiegeln das Ebenbild Gottes wider. So hat Gott auch dem Menschen die Fähigkeit gegeben, sich fortzupflanzen und hier diese Erde zu bevölkern. Der Mensch sollte sich multiplizieren und die ganze Erde erfüllen. Und zudem hat Gott dem Menschen noch den Auftrag gegeben, über diese Schöpfung zu herrschen und zu regieren. Nämlich Königssöhne, wo der Königshof im Himmel ist, bei Gott und wir auf dieser Erde unter seiner Autorität auf dieser Erde ausüben. Und so war alles perfekt, alles vollkommen. Wir wurden sein Ebenbild geschaffen. Und das Herz des ersten Menschen war so eng mit Gott verbunden, dass daraus eine enge Verbindung auch zueinander geschah. Das heißt, Adam und Eva lebten in einer perfekten Ehebeziehung. Und woher kam die her, diese perfekte Ehebeziehung? Weil sie beide täglich Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, hatten. Er kam in der Kühle des Tages, es war damals auch schon recht warm auf der Erde. Und es gab auch sicher kalte Zeiten, aber die hatten keine Energiekrise damals. Ne? Es war alles perfekt. Ja. Übrigens, Energiekrise, wenn wir in diese Zeiten reingehen, und wir sind ja schon drin. Ne? In dem Sinne, lass uns das wie heute auch in Zukunft noch stärker praktizieren, im Lobpreis uns zu bewegen und zu tanzen. Ja? Und je mehr wir uns dort erwärmen, umso länger halten wir es in der Predigt aus. So, und wer sich nicht ganz so bewegen kann oder das sich vorzeitig setzt, also vor der Zeit, für den haben wir eine ganze Menge von Decken jetzt gekauft, die sich dann auch bewähren, wenn man sich darin einhüllt. Das heißt, wie hat jetzt dieser Bruder, der uns die ganze Heizung, das alles, dieser Chef, der uns das ganze Material verkauft hat, da ist auch eine Gemeinde in Leipzig und hat gesagt, es wird in Zukunft ein Luxus sein, Gotteshäuser in dieser Art und Weise zu heizen wie zuvor. Aber wir werden es auf ein gewisses Maß halten und deswegen lasst euch ermutigen, im Lobpreis zu tanzen und euch zu bewegen. Das erfreut den Herrn, das macht deinen Geist frei, erfrischt deine Seele. Ist auch körperlich, hat es eine gute Auswirkung und das setzt Freude frei und gleichzeitig wärmt es deine Körpertemperatur. Amen. Halleluja. Also wir haben das ja in Kiew erlebt, da bei 18 Grad minus draußen, drinnen war es gerade so über den Gefrierpunkt. Und dann hatten wir Veranstaltungen in der messianischen Gemeinde von 12 Stunden, von vormittags um 11 bis nachts um 11. Und dann wurde stundenlang getanzt, jedes Alter tanzte dort, wer heimwegs konnte. Und dann der Boris hat am Ende auch manchmal 2 Stunden gesprochen. Und wir haben dann dort gesessen und haben von dieser Wärme zuvor gezerrt, des Tanzes zuvor. Amen. Aber die waren alle dabei, die waren hingegeben und das war uns ein großes, hat uns ganz schwer beeindruckt. Amen. Gut, aber zurück zu dem, was Gott geschaffen hat. Er hat uns in sein Ebenbild geschaffen, in eine vollkommene Harmonie. Und deswegen hatten Adam und Eva eine sehr starke, enge Ehebeziehung. Sie haben sich einander ergänzt, sie waren ein Fleisch, sie waren eng miteinander verbunden, weil sie täglich gemeinsam Gemeinschaft hatten mit Gott, dem Vater und mit Jesus, jeden Tag. Amen. Und aus dieser Gemeinschaft mit Gott kam die enge Liebesbeziehung zueinander. Amen. Und dort möchte Gott uns wieder hinbringen. Amen. So, und das Ganze wird unterbrochen, weil es gab einen, der vorher gefallen ist, der aus dieser Beziehung zu Gott rausgeflogen ist, nämlich der gefallene Erzengel Luzifer und seine Engel, die mit ihm gefolgt sind. Und er hasst den Menschen. Er hasst dich und er hasst mich. Warum? Weil wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind und er nicht. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Die Schrift sagt, dass wir über den Engeln stehen. Wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Kein Engel wurde in Gottes Ebenbild geschaffen. Aber wir als Menschen wurden in Gottes Ebenbild geschaffen. Er wollte sich einem Geschöpf, was er schuf, mitteilen. Er wollte ihm sein Herz mitteilen. Die Engel empfangen Befehle von Gott. Das, jenes. Und sie gehorchen ihm aufs Wort. Es ist ihre Freude, Gott zu gehorchen. Das Wort sagt, dass Engel dienstbare Geister sind, die denen beistehen auf der Erde, die zum Heil das Heil erworben haben oder das geerbt haben, die Jesus angenommen haben. Das heißt, die Kinder Gottes geworden sind hier auf dieser Erde. Für diejenigen schickt Gott Engel vom Himmel auf die Erde, die dich schützen, bewahren, dir beistehen in dem geistlichen Kampf, der auf dieser Erde extrem tobt. Es tobt nicht nur der Krieg in der Ukraine und Russland und so weiter oder anderen Orten dieser Erde. Das ist nur ein Ausdruck im Natürlichen, was im Geistlichen stattfindet. Geistlich tobt auch in Deutschland ein unwahrscheinlicher Kampf um die Seelen eines jeden Menschen. Amen. So, und damals ist Adam oder Eva sind dann auf dieses Angebot des Teufels reingefallen, haben ihre Autorität, ihre Würde, alles, was sie hatten, ihre Herrlichkeit, die sie von Gott hatten, haben sie verloren, indem sie Gott ungehorsam wurden, sündigten. Das trennte sie von Gott und das trennte sie auch von dieser Harmonie in der Schöpfung. So, und dann wurden sie aus dem Garten herausgeworfen und sie waren, seitdem war der Mensch in einer Einheit auf dieser Erde mit dem gefallenen Engel Luzifer, seinen gefallenen Engeln und den Dämonen und der Finsternis. Die Erde wurde mit Finsternis überzogen, es kam Leid, Krankheit und so weiter, alles in die Welt. Und man sieht das schon in der ersten Generation, die Eva geboren hatte, nämlich Kain und Abel, dort sah man schon diese Auswirkungen von Sünde, wo ein Bruder den anderen umbrachte. So, und diese Konflikte in Beziehung, diese ganze Sünde, diese Beziehungsstörung, das ganze Leid und Krankheit und Tod hat nur eine Ursache, und das ist vom Teufel selbst, der Mensch hat es übernommen. Und das setzt sich durch, bis dass Jesus zurückkommt und Satan gebunden wird für 1000 Jahre. Und so leben wir in diesem Konflikt, der sich immer mehr zuspitzt, weil Satan weiß, dass er nur noch einen ganz kleinen Bruchteil von Zeit hat. Seine Zeit wird immer knapper, demzufolge erhöht er seine Aktivitäten. Er legt einen Zahn zu, er schaltet ihn, er hat jetzt den allerhöchsten Gang geschalten. Das müssen wir wissen. Weil es steht in Offenbarung 12, dass dieser Engel dann dieser gefallene Engel Luzifer dann gegen Michael kämpft im zweiten Himmel und wird dann rausgeworfen auf diese Erde. Und er kommt auf diese Erde. In Offenbarung 12 steht geschrieben, wehe der Erde, denn der Teufel ist auf diese Erde hinabgekommen. Wehe den Menschen, die hier leben, denn er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Amen. So, und er weiß sein Ende und er versucht mit aller Macht, so viel wie möglich Menschen zu verführen zur Sünde, zur Abkehr, zum Ungehorsam gegenüber Gott, damit sie die Ewigkeit mit ihm im ewigen Feuer verbringen. Und das ist der Zustand, in dem wir leben. Jetzt. So. Und Gott kam aber und hat uns seinen Sohn gegeben. Können wir mal Johannes 3,16 einblenden? Wir müssen uns immer wieder mit dem Evangelium beschäftigen. Das ist alles Evangelium, was ich jetzt erzähle. Und was wir in diesem Flyer in kleiner Form oder Kurzform aufgeschrieben haben. So, und dann in dieser Situation kam Gott, der den Menschen in sein Ebenbild geschaffen hat, mit dem er sein Herz geteilt hat, was aber zerbrochen wurde durch die Sünde, kam diese Trennung hinein. Gott, der Mensch kam erst mal ganz gut klar mit dieser Trennung von Gott, mehr oder weniger. Aber Gott kam nicht damit klar. Gott hat etwas geschaffen, was er geliebt hat, seine Geschöpfe, seine Kinder hier auf dieser Erde. Und das hat ihn so sehr geschmerzt, dass er einen Weg gefunden hat. Amen. Und schon lange geplant hat, bevor diese Erde erschaffen wurde. Und so hat Gott die Welt so sehr geliebt. Und diese Liebe Gottes, die können wir nicht erfassen, nicht begreifen, nicht verstehen. Die ist unendlich, sie ist so tief und sie gibt immer. Und sie hat uns seinen eingeborenen Sohn gegeben, damit Jesus an unserer Stelle für unsere Sünden starb, unsere ganzen Krankheiten, unsere Flüche, alles auf sich genommen hat. All das, was wir verloren haben, all diese Finsternis, die in diese Welt kam, hat Jesus als das Licht auf sich genommen. Und wenn man es mal so nimmt, die Bibel sagt, dass er für uns sogar zur Sünde wurde. Das heißt, er wurde zur Finsternis für uns, sodass er am Kreuz ausschrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, Gott, weil er heilig ist, weil er Licht ist, weil er in einem unzugänglichen Licht wohnt, wo keinerlei Finsternis ist, musste sein Angesicht von seinem Sohn abwenden, weil sein Sohn Jesus stellvertretend für uns zur Sünde geworden ist. Weil Sünde trennt immer von Gott. Sie hat im Raum des Himmels, im Licht keinen Platz. Amen. Und so hat Jesus auch unsere Ablehnung, all unsere Abgelehntsein, hat Jesus dort ertragen und erduldet. Er hat es ans Kreuz genommen, hat den Preis für unsere Sünden bezahlt. Das heißt, diese Liebe vom Vater und diese Liebe von Jesus, die ist unbeschreiblich tief, die ist überwältigend und die ist unermesslich. Amen. Auch wenn du in der Ewigkeit mit Gott Gemeinschaft hast, du wirst seine Liebe niemals ermessen können. Du wirst an einen Punkt kommen, wo du sagst, Gott, ich kann nicht näher zu dir kommen, weil ich das Maß deiner Liebe nicht ertragen kann. Amen. So. Und weil sein Licht ist gleichzeitig auch seine Liebe, sein Charakter und seine Heiligkeit. Und jeder, der das glaubt, was Jesus für uns getan hat, diese Gnade annimmt, umkehrt von seinem Lebensstil der Selbstbestimmung, umkehrt davon, selbst Gott zu sein, diese Lügen des Teufels, die er hineingesät hat, und selbst zu bestimmen, was gut und böse ist. Der von diesem Leben, das ist der Ursprung von Sünde. Alles andere ist, wir sind nur die Zweige davon. Wer von diesem Lebensstil umkehrt zu Gott, dieses Opfer annimmt, der wird in dem Moment von neuem geboren. Und er empfängt ewiges Leben in seinem Herzen. Amen. Ein neues Herz, einen neuen Geist. Und der Geist Gottes, der Geist des Vaters zieht in das Herz dieses Menschen ein. Und du empfängst ewiges Leben. Amen. Und so befinden wir uns auf dieser Erde. Ich habe das letzte Woche so beschrieben, dass im ganz einfachen, simplen Vergleich, dass die menschliche alte Natur, ein Mensch ohne Christus, ist wie ein Huhn, das sich auf dieser Erde befindet, den Kopf nach unten, nach den Würmern und nach den Körnern bickt und sich mit den anderen rumstreitet, ja? Ab und zu ein Ei legt, aber es ist auf die Erde ausgerichtet. Ja? So, und in dem Moment, wo du Christus annimmst, weil Christus kam von oben und du wirst von oben her von neuem geboren, in dem Moment verwandelt sich das Huhn in einen Adler und es steigt auf, es verlässt das Gehege und kommt in eine unbeschreibliche Freiheit hinein. Deswegen, ich sage das Wort, wo der Geist des Herrn ist, der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Da ist die Freiheit, mit dem Aufwind des Geistes aufzusteigen in unermessliche Höhen. Wer hatte das heute? Ein Kind war es von euch da? Er hat einen Adler gemalt. Irgendjemand hat ihn gemalt. Oder David war es, glaube ich. Einen Adler gemalt. Und diese Stelle aus Jesaja 40, dass wir aufsteigen mit Flügeln wie Adler. Und du kannst im Geist, ist der Weg frei durch Jesus, Gemeinschaft zu haben mit Gott, deinem Vater, jetzt schon, heute und hier. Amen. So, und das ist diese Autorität, diese neue Identität, die Gott dir gegeben hat. Aber jetzt kommen wir wieder zurück, es wäre ja schön, wenn es alles so gut wäre, ne? Weil in dieser Freiheit, wo ein Adler fliegt, dann hast du eine Dimension, wo sich keiner mit dem anderen da bekriegt. Ja? Da ist Freiheit, da ist Gegenwart Gottes, da ist die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Und ein Adler breitet seine Flügel nur aus. Er lässt sich treiben mit dieser Thermik, ne? So im Kreis bis in einen Punkt, wo du ihn bloß noch als Punkt erkennen kannst. Dazu sind wir berufen. Und von oben her die Dinge, auch die Problematiken, die sich auf dieser Welt jetzt immer mehr eignen, von oben her zu sehen. und nicht wie ein Huhn da unten auf dieser Erde und nur mit Sorgen beladen, wie überstehe ich den nächsten Tag. Ja, so. Und dann gibt es noch diese spezielle Spezi von Menschen, und das sind Adler, die im Hühnerstall leben. Also das heißt, das sind Christen, die irdisch gesinnt sind, seelisch, fleischlich gesinnt, sagt das Wort. Das sind die, die zwar wiedergeboren sind als Adler, die eine neue Natur haben, eine neue Identität in Christus, aber die genauso mit den Hühnern gemeinsam auf diese Erde bezogen sind, mit ihnen sich um die Würmchen streiten, um die Körner einander behacken und so weiter. Das heißt, die eigentlich Licht sind, aber noch in der Finsternis leben. Und das ist ein recht trauriger Zustand für einen wiedergeborenen Christen. Aber leider leben die meisten in diesem Zustand. Amen. So, und das ist ein Werk dessen, der uns versucht, wieder von Gott abzubringen. Ich nenne euch heute nochmal drei Punkte, weil viele Christen realisieren nicht, dass ein Kampf auch um ihre Seele stattfindet. Nicht nur um den, der Jesus nicht angenommen hat. Und da ist es wichtig, sich heute für Jesus zu entscheiden, um aus der Finsternis in sein Licht zu kommen, um diese Liebe des Vaters anzunehmen, um ein Kind Gottes zu werden. Und wenn du heute hier bist und das dein Herz erfüllt, kannst du gern hinterher vorkommen und kannst dein Leben Jesus geben, mit Gott in Ordnung kommen, Frieden mit Gott haben. Amen. Keiner weiß, wie lange wir leben. Ob wir den morgigen Tag erleben, das steht in Gottes Hand. Deswegen sagt die Schrift, jetzt ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Errettung. Amen. Und wenn du spürst, dass der Heilige Geist dich zieht, komm nach vorn, kehr um und bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Und du wirst ein Kind Gottes und erfährst die Liebe des Vaters und seinen Frieden. Amen. Und es ist unsere Aufgabe, diese Botschaft zu verkünden, überall, wo wir uns befinden. So, aber viele Christen sind sich dieser Realität, dieser geistlichen Auseinandersetzung nicht bewusst. Sie ignorieren Epheser 6 und viele andere Stellen. Ich habe euch schon einen Punkt genannt, wo Satan versucht, mit seinen Tricks uns in Ignoranz und Unwissenheit zu halten und dann schleichend seine Finsternis wieder über das Leben eines Christen zu bringen. Und das beginnt in den Gedanken und erfüllt dann die ganze Person. Und einen Punkt habe ich euch schon genannt, und das war, wenn ein Christ in Unvergebenheit weiterlebt, dann wird es in seinem Herzen zu einer Wurzel der Bitterkeit, schreibt Hebräer 12, die den ganzen Leib und von diesem Menschen her auch sein ganzes Umfeld verunreinigt. Jeder, der mit ihm in Kontakt kommt, wird von dieser Verunreinigung der Bitterkeit genauso mit beeinflusst. Deswegen halte dich von Menschen fern, die sagen, sie sind verletzt, verbittert und so weiter. Sie überschütten dich mit ihrem Gift. Verschließ dein Ohr und meide den Kontakt. Es ist nicht zu spaßen mit solchen Sachen. Die Schrift sagt, sie verunreinigen nicht nur sich, sondern ihr ganzes Umfeld. Du kannst sie daraufhin ansprechen, vergib, du Buße und komm ins Licht. Das kannst du machen. Gut, das haben wir uns schon mal näher beschäftigt, weil das Thema habe ich schon ausführlich behandelt in den letzten Wochen. Aber ich will euch heute nochmal, wenn du sagst, nicht in Bitterkeit, ich habe allen meinen Schuldigern, die mich verletzt haben, sofort vergeben, ich bin total frei. Das ist super, in diesem Zustand sollst du dich beständig befinden. Amen. So, ich will euch nochmal drei Punkte nennen und mit dem Wort Gottes, was die Wahrheit ist, mal den Schleier wegschieben der Ignoranz und der Unwissenheit. Das Wort Gottes beschreibt uns noch viel mehr Punkte, wo Satan versucht, den Christen wieder in Finsternis zu bringen, beziehungsweise den Adler auf dem Boden zu halten. Und das sind alles Aussagen aus dem Wort Gottes. Der erste Punkt ist Selbsttäuschung und Lügen. Es gibt viele Christen, die leben in einer Form von Selbsttäuschung. Und das beschreibt uns Johannes im 1. Johannes 1, Vers 8 und 10. Und er sagt hier, 1. Johannes 1, Vers 8 und 10, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn du heute hier sitzt und sagst, ich führe ein komplett sündloses Leben, meine Gedanken sind rein wie von Jesus, mein Herz ist rein, meine ganzen Gedanken, meine Emotionen, meine Handlung, alles ist rein und heilig wie Gott. Das sage ich herzlichen Glückwunsch, aber das schaffst du erst da oben. Wir brauchen hier auf dieser Erde immer Überführung des Geistes und Reinigung durch sein Blut. Das heißt, und wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dass uns geht's gut. Und wir sind uns keiner Sünde bewusst, das ist gut. Aber lass mal den Heiligen Geist sein Licht reinleuchten in die Tiefe des Herzens. Und er zeigt dir eins nach dem anderen auf. So, und wenn du aber das jetzt und sagst, ich habe keine Sünde, so verführst du dich selbst und die Wahrheit ist nicht in dir. Wahrheit ist Licht, Finsternis ist Lüge. Das heißt, Selbsttäuschung und Lüge ist eine Form, wie Satan die Menschen bindet. Und wenn du deine Sünde nicht mehr erkennst, wenn du das ignorierst, kommt immer mehr Finsternis und nur die reines Herzen sind, werden Gott schauen. Amen. Ich hatte jetzt wieder Kontakt mit einem Bruder, er gehört nicht zur Gemeinde hier, den ich schon mehrmals gewarnt habe und jetzt habe ich gesagt, jetzt war es das letzte Mal. Der ist Christ, wiedergeboren, geisterfüllt, lebt in offener Sünde. Ich habe ihn schon mehrmals dahingehend angesprochen, dass du spielst mit deinem ewigen Leben. Du spielst mit Gott. Und bei dem letzten Konversation hat er gesagt, ich bin total mit Jesus ein, ich bin total im Frieden. Ich sage, Selbsttäuschung. Selbsttäuschung. Ihr Lieben, wie viele Christen sind gebunden in Selbsttäuschung? Fühlen sich in einem Frieden mit Gott, leben in offener Sünde. Das ist ein Frieden, der nicht vom Heiligen Geist kommt, sondern Satan kann alles kopieren und er kopiert auch den Frieden. Zum Beispiel im Buddhismus. Warum gehen viele Leute jetzt, Geschäftsleute oder gestresste Lehrer oder whatever, beschäftigen sich mit dem Buddhismus? Auch Christen machen Yoga, um Entspannungsübungen zu machen. Die wissen gar nicht, dass sie da vollgeladen werden mit Kundalini-Spirit. Randvoll. Täuschung, Selbsttäuschung. Und der falsche Friede ist eine Täuschung. Und der echte Friede kommt von Gott, indem wir ein enges Beziehung zu ihm haben, Licht zu Licht, rein von Sünde, dann hast du Frieden mit Gott. Amen. Alles andere ist ein falscher Friede. Und er kommt aus Selbsttäuschung. Zweiter Punkt. Satan versucht, jeden Christen mit aller Macht wieder in diese alte Natur zurückzuführen, wie wir vor unserer Errettung ohne Christus gelebt haben, wieder in diese alten Muster zurückzubringen. Und dann zieht er mit allen möglichen Mitteln. Und deswegen, diese Art von Täuschung oder Verführung sollten wir uns bewusst sein, dass dieser Kampf um dich genauso ist. Es tobt der Kampf der Selbsttäuschung, dieser Konflikt und dann dich wieder zurückzuziehen in deine alte Natur. Und das beschreibt uns Paulus im 2. Timotheus 3, Vers 1 und 2. Und dort schreibt Paulus, das sollst du aber wissen an Timotheus, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Also das hat Paulus vor 2000 Jahren geschrieben und wir leben jetzt in den letzten Tagen. Es werden schlimme Zeiten eintreten, denn die Menschen werden sich selbst lieben. Vers 2, ich nehme nur den ersten Teil. Die Menschen werden sich selbst lieben. Das heißt, dieser Egoismus, und das ist das, was wir in unserem Land auch erleben, alles dreht sich nur um mir, meiner, mich. Ja? So, aber Paulus schreibt hier auch an Christen, die getäuscht werden vom Feind, diese selben Verhaltensmuster anzunehmen, nämlich Liebhaber ihres eigenen Ichs zu sein, sich selbst zu lieben. Was hat Jesus uns vorgelebt? Du sollst Gott lieben und deine Nächsten. Es geht um eine Liebesbeziehung zu deinem Schöpfer, zu deinem Vater, der dich so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gab für dich, damit du nicht in die ewige Verdammnis gehst, sondern ewiges Leben empfängst. Und in diese Liebesbeziehung dann zum Nächsten. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Gebot schon im alten Bund und das hat sich im neuen Bund nicht verändert, sondern wir haben nur die Voraussetzung bekommen, das immer durch die Gnade Gottes zu tun. So, und es steht nirgendwo in der Schrift, dass du dich nur um dich selber kümmern sollst, sondern um Gott und den Nächsten. Dann geht es auch deiner Seele gut. Das ist die Haltung eines Kindes Gottes. Aber die Menschen werden verführt, auch Christen, bitter sich nur sich selbst zu lieben und es geht nur um die eigenen Dinge. Für alles andere ist nichts da, ist alles ausgeblendet. So, dann geht es weiter, Vers 4 und 5, das andere lasse ich mal weg. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott, haben einen äußeren Schein von Gottesfürchtigkeit, deren Kraft aber verleugnen sie, von solchen wendet dich ab, schreibt Paulus. Das heißt, sie lieben das Vergnügen, sie lieben die Unterhaltung, ja, unterhalten werden. Viele Gemeinden haben Programme, die nennt man Entertainment. Wenn das vom Englischen kommt, Enter, kommt was rein, Entertainment. Also im Deutschen kann man das nicht so gut übersetzen, aber Enter, das heißt, wenn du unterhalten wirst, nur hingehst in christliche Versammlung oder irgendwas, um unterhalten zu werden, Entertainment, dann entert was, es kommt etwas in dich rein. Enter heißt im Englischen Eingang. Es findet etwas Eingang in dich. Nämlich dieser Geist dieser Welt, der dich verführt, wieder in die alte Natur zurückzukehren. Das Vergnügen mehr zu lieben als wie Gott. Und dann sind diese Menschen, sie haben einen äußeren Schein von Gottesfurcht. Also nach außen hin sehen sie fromm aus, sie geben nach außen hin vor, ja, ich bin Christ. Und ich gehöre zu Gott, ich gehöre zu Jesus, aber sie lassen die Kraft vermissen. Und was ist die Kraft? Ein veränderter Lebensstil. Nicht, was wir nach außen hin darstellen oder was wir sonntags aufsetzen, diese fromme Miene, sondern Gott schaut das Herz an und die Kraft eines Christen, die Kraft des Heiligen Geistes besteht darin, dass er dein Wesen komplett umgestaltet, dass du Christus ähnlicher wirst. Und wenn diese Kraft der Christusähnlichkeit immer mehr der Veränderung in einem Leben eines Christen fehlt, dann ist es eine äußere Hülle, nur ein äußerer Schein von Frömmigkeit, aber die Kraft fehlt. Und Paulus sagt, von solchen wende dich ab. Weil sie verführen das Volk Gottes in eine falsche Form von Gottesfurcht. Wie viel gibt es davon heute? Eine ganze Menge. Paulus schreibt, dass er sagt, in den letzten Tagen werden diese Dinge auftreffen. Das war der Punkt Nummer 2. Lass dich nicht verführen zurück zur alten Natur. Sondern lass die Kraft, das Wort auch von der Elisa hier aus dem Jakobusbrief, das Wort Gottes, das die Kraft hat, unsere Seelen zu erretten und zu erneuern. Lass es wirken in dir. Amen. Und hab Acht auf deinen Lebensstil, dass du nicht wieder zurückfällst in die alten Muster. Denn das ist die Strategie dessen, der dir auf dem Schlachtfeld gegenübersteht. Und er kämpft gegen dich auf jeder Ebene und er schießt aus allen Rohren. Vor allen Dingen aus den Medien. Mein Wort der Warnung an die Eltern unter uns. Wenn du deine Kinder dem Computerspiel überlässt, überlässt du sie in die Hand des Teufels. Es gibt sicher gute Computerspiele, aber es macht süchtig. Übergib deinen Kindern keine Konsole, mit der sie Computerspiele spielen. Ich warne euch. Was dort in die Kinder hineinkommt, Entertainment, was sie ändert, sind Dämonen, sind Geister von Rebellion. Das, was sie zusetzt und abhält, Gott nachzufolgen. Diese Welt, die Medien, alles, was die Kinder jetzt beeinflusst, hat nur ein Ziel, sie von Gott wegzuführen. Da ist nichts ein was dabei, was die Menschen zu Gott hinführt. Es ist nicht vom Heiligen Geist. Der dritte Punkt, es ist, wie gesagt, die Tendenz steigt. Ne? Jetzt kommt die höhere Gradzahl, wie der Teufel Christen verführt. Es kann durchaus passieren, wenn ein Christ nicht wachsam lebt, nicht in der Waffenrüstung, nicht wacht, nicht betet, nicht wachsam ist gegenüber diesem Angriff des Feindes, dass er vom Teufel gefangen wird, um den Willen des Teufels zu tun. Wir sind eigentlich errettet aus der Welt, von der Knechtschaft des Teufels, den Willen Gottes zu tun. Amen. Denn Jesus sagt, nur die kommen in das Reich der Himmel, die den Willen meines Vaters tun. Nicht die sagen, haben wir das und Herr, wir haben dich Herr genannt, wir haben dich angebetet, wir haben das und das gemacht. Jesus sagt, es kommen nur die in das Reich der Himmel, die den Willen des Vaters tun. Und eine hohe Form, wie der Teufel Christen verführt, ist, dass er sie bindet, in ein Gefängnis steckt, es sind alles geistliche Gefängnisse, damit sie den Willen des Teufels tun. Du denkst, wo hat denn er das her? Das war die Erfahrung von Paulus, das, was er erlebt hat. Und er hat Älteste, er hat Gemeindeleiter ermahnt. Geschwister zu ermahnen, in Sanftmut natürlich, aber mit doch Ernsthaftigkeit anzusprechen, zu ermahnen, die vom Teufel gefangen sind, um den Willen des Teufels zu tun. Amen. Lasst es uns mal aufschlagen. Es kann durchaus sein, dass ein Christ in diesen Zustand kommt und, wie gesagt, wer denkt, dass er steht, mag zusehen, dass er nicht fällt, sagt Paulus, wir sind alle abhängig von der Gnade Gottes, sie beständig zu nehmen, dass wir diesen Verführungen und diesen Tricks des Teufels nicht auf den Leim gehen. So, jetzt brauchen wir bloß ein paar Verse vorgehen. Zwar im zweiten Kapitel schreibt Paulus, 2. Timotheus 2, 25 und 26, also der Knecht Gottes, das heißt ein Ältester, soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit, dass sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Das ist eine Anleitung für Gemeindeleiter, die Paulus dort an Timotheus auch gibt. Geschwister zurechtzuweisen, natürlich mit Sanftmut, aber mit Klarheit, ob Gott ihnen nicht noch Zeit der Buße gibt, dass sie die Wahrheit erkennen. Das heißt, sie befinden sich in einem Gefängnis, in einem geistlichen Gefängnis des Teufels, und dieses Gefängnis ist Finsternis. Das heißt, sie erkennen ihren wahren Zustand nicht, in dem sie sich befinden. Und das Erste, was so eine Ermahnung bewirken soll, dass sie von der Finsternis ins Licht kommen, dass sie frei werden von dieser Selbsttäuschung, dass Gott ihnen Buße schenkt, dass Licht in ihr Herz fällt und dass sie erkennen, wo sie stehen. Dass sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind, um seinen Willen zu tun. Also ist Paulus schreibt das, und es ist heute, wie gesagt, heute ist es noch mehr wie zur Zeit von Paulus, dass es Christen gibt, die in die Falle des Teufels getappt sind, gefangen genommen worden, um den Willen des Teufels hier auf dieser Erde zu tun, und das mitten in der Gemeinde. Was ist der Wille des Teufels? Was tut er? Ich nenne nur einen Punkt, gibt sicher mehrere. Und das steht in Offenbarung 12, Vers 10. Nur den zweiten Teil. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Das heißt, der Teufel wird hier genannt als Verkläger der Brüder. Das ist sein Werk und er verklagt die Gläubigen Tag und Nacht vor dem Thron Gottes. Er verklagt dich und mich. Wenn wir gesündigt haben, ist er sofort da als Staatsanwalt. Hier gesündigt Gott, du hast mich rausgeworfen aus dem Himmel. Du musst auch diese Person aus dem Himmel fernhalten. Sie hat gesündigt. Dann, wenn du dann nicht zu Gott kommst und ihn um Vergebung bittest, dann häuft sich diese Anklageschriften häufen sich dann im Himmel gegen dich. Wenn du aber zu Gott kommst und ihn laut 1. Johannes 1, Vers 9 um Vergebung bittest, dann tritt sofort Jesus ein als dein Rechtsanwalt und sagt zum Vater, hier, ich habe am Kreuz diese Schuldschrift ausgelöscht. Dieser Mensch kam zu mir, hat um Vergebung gebeten. Ich habe durch mein Blut diese Anklageschrift sofort bereinigt. Teufel, geh. Amen. Deswegen ist es so wichtig, die Sünden zu bekennen. Denn dann tritt im Himmel der Rechtsanwalt für dich ein. Amen. Weil der Verkläger der Brüder ist beständig da, er verklagt dich Tag und Nacht, sagt das Wort Gottes und das Wort Gottes ist die Wahrheit. So, und das ist, was er macht. Und er verführt Christen in diesen Fallstrick, dasselbe zu tun. Und zwar hier auf der Erde. Er verführt Gläubige, die Brüder zu verklagen, zu verurteilen, zu richten, wie er es im Himmel macht. Versteht ihr? Lass dich nicht in diesen Fallstrick fangen, hinter dem Rücken gegen deinen Bruder und deine Schwester negativ zu sprechen und zu richten und zu urteilen. Denn dann zieht sich die Schlinge zu. Und du wirst gefangen, um den Willen des Teufels zu tun. Dann tritt er oben im Himmel auf und sagt, guck mal an, das soll dein Kind sein hier auf der Erde. Das macht doch meinen Job. Ich kann mich zurücklehnen. Ich habe diese Person gefangen, meinen Willen zu tun. Und das sind keine Dämonen. Das sind keine bösen, ungläubigen Menschen oder irgendwie. Sondern das sind Christen, die Kinder Gottes sind, die den Willen des Teufels auf dieser Erde tun. Lass dich ja nicht verführen. Diese Dinge beginnen in Gedanken. Und dann kommen Worte und diese Worte werden geteilt. Und wer das Ohr öffnet, wird davon beeinflusst und bekommt dieselben Gedanken. Wer sich nicht wehrt und fängt dann genauso an zu reden. Ich kann damit 100%iger Sicherheit sagen, nach den vielen Jahren, alle, die im Unfrieden aus der Gemeinde gegangen sind, haben diese Vorgeschichte. Eine mehr oder weniger längere Zeit von negativen Reden hinter dem Rücken, verführt in den Gedanken. Dann wurde es zu Äußerungen. Diese Äußerungen wurden dann geteilt und das hat sich fortgesetzt. Und Gott schenkt Buße, ne? Raum zur Buße. Aber wenn dieser Raum der Buße nicht genutzt wird, auch nach Ermahnung nicht, dann nimmt Jesus aus seiner Gemeinde diese Personen heraus, weil sie seinen Leib verunreinigen. Lass dich nicht gefangen nehmen. Bete für diese Geschwister, dass sie frei werden, und dass das Licht, das Wort ist mein Gebet seitdem, dass das Licht der Wahrheit ihr Herz trifft und dass sie frei werden aus dieser Gefangenschaft, dass Gott ihnen Raum zur Buße schenkt, dass sie die Wahrheit erkennen, wie es tatsächlich ist. Und leih ihnen nicht das Ohr. Das sind Geister dahinter, die dich beeinflussen. Ich habe das so deutlich erlebt, als dann Leute, die noch hier waren, sich mit diesen Leuten getroffen haben, du konntest sehen, wie ihr Blick sich veränderte, wie Finsternis in ihre Augen kam. Das habe nicht ich habe es gesehen. Es haben andere Geschwister mir gezeigt in der Gemeinde. Hast du das bemerkt? Hast du das gesehen, wie sich der Gesichtsausdruck und die Augen dieser Person verändert haben. Ich sagte, ja, ich habe es gesehen. Bis es zu dem Punkt war, wo der Herr gesagt hat, jetzt ist gut. Und das kam, weil sie Gemeinschaft hatten, auf das gehört haben, was die, die vorher diesen Weg gegangen sind, zu ihnen gesagt haben. Das ist nicht nur meine Erfahrung. Ich habe andere Gemeindeleiter, sagen mir dasselbe. Wo ähnliche Muster stattgefunden haben. Und dann sind Leute zu ihm gekommen, oh, ich kann da noch Gemeinschaft mit dem haben und ist doch alles gut, ich bin dann unmittelbar betroffen. Sagt er, nach einem Jahr waren diese Leute genauso weg, weil sie unter dem Einfluss kamen, unter dieses Gedankengut, unter diese Worte, unter diesen Geist. Warnung, lass dich nicht verführen in diesen Fallstrick des Teufels durch diese Täuschung. Bete für die Menschen, liebe sie, dass sie frei werden und ihren wahren Zustand erkennen. Amen. Das sind drei Bereiche, wo Satan versucht, wieder Finsternis in das Leben eines Christen zu bringen. Aber dann, höre ich jetzt mal damit auf, sondern wir wenden uns jetzt mal zu der Lösung. Weil Gottes Wort ist Gnade. Und Gottes Wort bringt Licht und Gottes Wort setzt dich frei. Und es bewahrt dich, in diese Fallen hineinzutappen. Deswegen ist es so wichtig, das Wort Gottes zu studieren, zu verinnerlichen und es zu praktizieren, es zu tun. Amen. Lasst uns nochmal aufschlagen, Hosea. Hosea 4, Vers 6. Dort steht, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will auch ich dich verwerfen, dass du nicht mal Priester sein sollst, weil du das Gesetz oder die Weisung deines Gottes vergessen hast. Will ich auch deine Kinder vergessen. Das war der Zustand zur Zeit von Hosea in Israel. Und wenn du den Vers 1 in Hosea 4 dazu nimmst, sagt Gott zum Volk Israel, das, wie gesagt, das sind Gläubige gewesen im Alten Bund, hört das Wort des Herrn, ihr Kinder Israels, denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes Israel, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und Bundestreue, keine Erkenntnis im Land gibt. Fluchen und Lügen, Morden, Stehlen, Ehebrechen hat überhand genommen und Blutschuld reiht sich an Blutschuld. Das war der Zustand in Israel zur Zeit Hoseas. Und dann sagt Gott, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis und Gott macht die Priester dafür verantwortlich, weil sie die Weisung, das Wort Gottes, verworfen haben. Sie haben das Volk Gottes nicht in der Wahrheit des Wortes Gottes unterwiesen, was Licht ist und was Finsternis ist. Ihr lest es genauso in Maleachi, steht es genauso, es ist die Aufgabe eines Priesters gewesen, das Wort Gottes zu lehren. Wir sehen das bei Nehemia, wie Esra und die anderen Schriftgelehrten Tag und Nacht das Wort Gottes in den Anweisungen Gottes in seinen Geboten unterwiesen haben. Und weil die Priester zur Zeit von Hosea es vernachlässigt haben, das Wort Gottes, kam in das Volk Gottes keine Wahrheit. Wenn keine Wahrheit da ist, keine Liebe und Bundestreue. Und wenn keine Liebe da ist, gibt es keine Gotteserkenntnis. Und dann kam die ganze Liste der Sünden, Lügen, Fluchen, Morden, Stehlen, Ehebrechen, Blutschuld in das Volk Gottes hinein. Und schau dir mal den Zustand des Volkes Gottes heute an, in der westlichen Welt. Es unterscheidet sich kaum von den Sünden der Welt. Und was ist die Ursache dessen? Die Priester haben es vernachlässigt, das Volk, das Wort Gottes zu lernen, die Weisung zu lehren. Amen. Und deswegen kommt das Volk Gottes um aus Mangel an Erkenntnis aus dem Wort. Es ist diesen Verführungen schutzlos ausgeliefert, weil nur das Wort Gottes dich davor bewahrt, in diese Fallen zu tappen. Amen. So, Priester, wir haben ja heute keine Priester mehr, ja? Die gab es im Alten Bund. Aber wir sind jetzt alle Könige und Priester in Christus im Neuen Bund. Das heißt, jeder Christ hat die Verantwortung, in seinem Verantwortungsbereich das Wort Gottes zu lernen. Und diese Priesterschaft Gottes, das Wort Gottes, die Weisung zu lehren, hat im Alten wie im Neuen Bund drei Ebenen. Das erste ist persönlich, das zweite ist Familie und das dritte ist Volk. Gott arbeitet immer auf diesen drei Ebenen. Und nur wenn du persönlich vom Wort Gottes gelehrt bist, kannst du auf die nächste Ebene gehen und das Wort Gottes in deiner Familie lernen. Ein Vater ist von Gott gesetzt als der Priester über die Familie in dem Sinn, um die Kinder das Wort Gottes zu lernen. Dazu braucht aber der Vater selbst die Weisung aus dem Wort Gottes, um es aus dem Herzen durch das Wort Gottes seinen Kindern zu lernen. Und wenn du das in Treue gemacht hast über viele Jahre und Beständigkeit, dann nimmt Gott dich und fängt an, dich zu gebrauchen, ein Volk zu lernen. Deswegen sagt Paulus, es soll niemand Ältester in der Gemeinde werden, der seiner Gemeinde, seiner Familie nicht vorgestanden hat und seinen Kindern nicht im Wort Gottes unterwiesen hat, sie ermutigt, aufgebaut hat und zurechtgewiesen hat, wenn sie sich entgegen das Wort Gottes verhalten. Wenn ein Ältester diese Voraussetzung nicht mehr erfüllt, ist er seines Amtes nicht mehr würdig. Denn man soll seine Kinder in Unterordnung halten, steht dort. Und wer es nicht mehr tut, der hat dieses, muss erstmal zur Seite treten. Weil das ist die Hauptverantwortung, die Gott gegeben hat, damit das Volk nicht durch ein schlechtes Beispiel oder Vorbild verführt wird. Versteht ihr? Du hast, wenn du das Wort Gottes lehrst, hast du eine Riesenverantwortung. Es selbst zu verinnerlichen, selbst zu leben, deine Familie zu lernen. Und erst dann hast du von Gott eine offene Tür, das dem ganzen Volk weiterzugeben. Wenn diese Grundlagen des Wort Gottes mal klar gelehrt würden, würden viele von den Pulten oder Predigten oder was weiß ich, Kanzeln nicht mehr auftreffen. Weil das ist die Voraussetzung. So, jetzt kann ich euch nur ermutigen, als Väter, lehre deine Kinder das Wort Gottes. Tu es täglich. Du trägst als Vater die Verantwortung und Gott wird uns Väter mal dafür zur Rechenschaft ziehen, wie wir unsere Kinder das Wort Gottes gelehrt haben und ob wir es in Beständigkeit getan haben. Das ist die Aufgabe eines Vaters, der Priester über das Haus. Und dann geht es in den Hausversammlungen weiter und dann in einem Volk. Damit kein Mangel an Erkenntnis im persönlichen Leben, in einer Familie und in einer Gemeinde ist. Weil das Wort Gottes seine Fähigkeiten dann entfaltet. Was hat man gesagt? Das Wort Gottes offenbart als Licht die Finsternis. Das Wort Gottes trennt zwischen Licht und Finsternis. Und der dritte Punkt ist, es stellt die göttliche Ordnung wieder her. Deswegen muss das Wort Gottes gelehrt werden. Deswegen muss es verinnerlicht werden. Es offenbart, was Finsternis ist und was Licht ist. Es trennt zwischen Licht und Finsternis. Und am Ende stellt es die göttliche Ordnung wieder her. Und darum soll es jetzt gehen. Was ist denn eigentlich die göttliche Ordnung? Oder gehen wir nochmal zurück. 1. Johannes 1. Vers 3. Und hier spricht, die ersten zwei Verse lasse ich jetzt mal weg, hier spricht Johannes, der Jünger, der am nächsten dran war bei Jesus, der an seinem Herzen lag, er schreibt hier im Vers 1, das Wort Gottes, was unsere Hände betastet haben, weil er hatte eine enge, er hat sogar eine körperliche Berührung mit Jesus gehabt. Das heißt, er hatte Gott zum Angreifen da. Also es war ein Gott zum Anfassen, Jesus. Ne? Man hat sein Kleid angerührt, Heilung ging aus. Johannes lag an seinem Herzen und Johannes war der Liebesjünger, wie er sich selber nennt. Er war gefüllt von der Liebe von Jesus. Amen. So, und jetzt schreibt am Vers 3, was wir gesehen, also Jesus und was wir von ihm gehört haben, das verkündigen wir euch. Das heißt, die Lehre der Apostel, der ersten, bestand darin, dass der ersten Gemeinde zu verkündigen, was sie gesehen und gehört haben. Sie waren Augenzeugen von Jesus, seiner Kreuzigung. Johannes war dort bei der Kreuzigung mit dabei. Und er hat auch die Auferstehung dann miterlebt. Er war am Grab gewesen und hat reingeschaut und es war leer. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Johannes sagt hier, was wir gesehen und gehört haben von Jesus, das verkündigen wir euch. Und was ist das Ziel? Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, denn unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und dem Sohn. Und zwei Verse weiter schreibt, dass Gott Licht ist und keine Finsternis ist in ihm. Das ist die göttliche Ordnung, die das Licht, wenn es seine Kraft entfaltet, es offenbart die Finsternis und Licht, es trennt zwischen Finsternis und Licht und es stellt immer diese göttliche Ordnung, die am Anfang bestanden hat, stellt es wieder her. Nämlich, dass das Herz Gottes sich mit dem Herzen eines Menschen verbindet. Dass wir wieder in diese ungetrübte Gemeinschaft mit dem Vater des Lichts kommen. Aber weil Gott Licht ist, Vers 5, und in ihm ist keinerlei Finsternis, können wir nicht in seine Gegenwart kommen, solange Sünde, bewusste Sünde noch in uns drin ist. Es hält uns immer in extremer Distanz zu Gott. Deswegen sind die ganzen vorhergegangenen Predigten so wichtig, das zu beachten, wachsam in den Dingen zu sein und das zu praktizieren im Alltag, weil das bewirkt, dass du in die göttliche Ursprungsordnung wieder hineinkommst, nämlich in eine enge Vater-Kind-Beziehung zu Gott, der Licht ist. Und zu einer Beziehung von Braut und Bräutigam zu Jesus. Das ist das Ziel Gottes. Deswegen setzt er alles dran, um dich durch den Heiligen Geist zu überführen, zurechtzubringen, durch das Wort Gottes, durch deine Brüder und Schwestern auch. Ja? Ermahnung ist auch Liebe. So zurechtzubringen, damit du ganz nah wieder an das Herz Gottes kommen kannst. Amen. Viele finden das als, oh nein, schon wieder Sünden bekennen. Und das wieder. Ich kann es doch viel leichter haben. Erleben, dann bleibst du in unendlicher Distanz zu deinem Vater, der Licht ist, wenn du das vernachlässigst. Du entfernst dich immer weiter aus seiner Gegenwart. Wenn du aber die Kraft des Lichtes zulässt und in diesen Grundlagen einer Jüngerschaft lebst, täglich, dann kommst du täglich näher zu dem Gott, der ein unbeschreibliches Licht ist. Und du wirst, weil du selbst immer mehr Licht wirst. Amen. Und das beschreibt Johannes hier, damit ihr, also jeder, er meint auch uns heute und jeder, der sich noch bekehrt, ja, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, Gemeinschaft. Denn unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und dem Sohn. Ihr Lieben, das ist der Kernpunkt von Gemeinde. Wenn du Gemeinde mal erklären wirst, was ist denn eigentlich Gemeinde? Das hat nichts mit einem Gebäude zu tun, das hat in erster Linie, das hat auch nichts mit Strukturen zu tun und irgendwelchen Pyramiden und irgendwo sitzt dann auf dem Thron und macht dann irgendwas, lässt irgendwelche Sachen. Darum, es gibt Leiterschaft, definitiv. Aber es geht nicht um diese Strukturen oder Denominationen. Jetzt hat mich beim Straßeneinsatz hat mich ein junger Mann gefragt, was ist ein strenger, katholisch oder evangelisch? Die haben eine Denkstruktur, eine Sichtweise von Christen, die in der westlichen Welt von diesen seltsamen Dingen der Staatsreligion geprägt ist, die Jesus nie erfunden hat und nie bestätigen wird. In der Offenbarung lesen wir, wo Babylon hinführt. Offenbarung 17, 18. Der Kern von Gemeinde ist immer Gemeinschaft zuerst mit Gott und mit Jesus. Und die Gemeinschaft mit Gott und Jesus haben, bilden untereinander eine Gemeinschaft. Damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt, denn unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Erst die Gemeinschaft mit Gott und Jesus und dann die Gemeinschaft untereinander. eine ganz simple Definition von Gemeinschaft. Ich war euch nicht das griechische Wort Koinonia oder wie das heißt, erklären, sondern eine ganz simple Definition von Gemeinschaft heißt etwas Gemeinsames haben. Und das sagt Johannes: Wir verkünden euch die Botschaft von Jesus, damit auch ihr mit uns etwas Gemeinsames habt, denn wir haben etwas Gemeinsames, nämlich die Liebesbeziehung zu Gott und zu Jesus. Und wir verkünden euch diese gute Botschaft, dass ihr in dieselbe Liebesbeziehung zu Gott und zu Jesus hineinkommt. Und wenn ihr sie habt, habt ihr etwas Gemeinsames mit uns und habt Gemeinschaft. Amen. Das ist Gemeinde. Alles andere ergibt sich daraus. Amen. Und das erklärt auch, was Gemeinde ist und was sie nicht ist. Das heißt, wenn man etwas als Gemeinde Jesu Christi bezeichnet und da befinden sich Personen oder Menschen, die keine Gemeinschaft mit Gott und dem Vater haben und sagen, sie sind Christen oder sie sind irgendwas Frommes, dann stimmt es nicht vom Wort Gottes. Sondern nur wer von Neuem geboren ist, Gemeinschaft mit Gott hat und mit Jesus, der gehört zur wahren Gemeinde von Jesus Christus dazu. Denn er hat was Gemeinsames mit Gott und das kann er mit denen teilen, die dieselbe Gemeinschaft haben. Alles andere sind menschliche Erfindungen und das beruhigt nur das menschliche Fleisch und es verführt die Menschen. Amen. Es ist so viel Verwirrung uns draußen. Zum wievielten Mal habe ich eine Person angesprochen jetzt diese Woche und habe ihr gesagt, du brauchst, ja, ich durfte früher nicht in der Kirche. Ich sage es dir, egal, lass mal die Kirche weg. Du brauchst eine Beziehung zu Jesus Christus. Ich sage, du hast nicht mal, ich meine, du bist schon über 80. Und ich sagte, du brauchst die Beziehung zu Jesus, damit du gerettet wirst. Damit du ewiges Leben in Christus hast. Eine Beziehung zu ihm. Und da sagte, ich habe doch einen Schein. Ich sage, ach, die liebe Zeit. Ich sage, dein Taufschein rettet dich nicht. Den kannst du wegstecken, da interessiert Gott gar nicht. Wie viele sind gebunden in dieser teuflischen, dämonischen Irrlehre der Säuglingstaufs-Wiedergeburtslehre? Du hörst es immer wieder, ach, ist doch getauft. Was hat der andere jetzt erst gehört? Auch von seinen Bekannten. Dasselbe, ich habe doch einen Schein. Das ist eine dämonische Lehre, ihr Lieben, die Leute in einer falschen Sicherheit wiegt. Und wenn du mal mit dem Wort Gottes kommst nur mit und sagst, du brauchst eine lebendige Beziehung zu deinem Schöpfer, zu Jesus Christus, deinem Erlöser, dann gucken die dich an und sagen, was willst du von mir? Versteht ihr? Die Priester sind verantwortlich, das Volk die Wahrheit zu lernen. Denn ein Christ hat eine Gemeinschaft mit Gott und dem Vater und Jesus Christus, dem Sohn. Und dann hat er was Gemeinsames mit denen, die dieselbe Gemeinschaft haben. Und das nennt man Bruder, Schwester. Das Ganze nennt man Familie Gottes auf der Erde. Und das Ganze nennt man Gemeinde. Amen. Und so, daraus kommt auch dann, was hier im nächsten Vers steht. Vers 7, oder fangen wir an, Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Also Johannes geht da echt zur Sache und er sagt zu Christen, die sagen, ich habe doch Gemeinschaft mit Gott, aber sie wandeln, also leben, ihr Lebensstil entspricht nicht dem Wort Gottes, sondern sie leben in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und hier in Vers 7 wird das Leben innerhalb einer Gemeinde beschrieben. Der Kern, Johannes in seinen Evangelien, in seinen Briefen, er geht immer tief rein. Er hält sich nie an der Oberfläche auf. Er geht immer an die Wurzel, geht immer an die Substanz und von da an baut er das auf. So. Und das Leben in einer neutestamentlichen Gemeinde bedeutet, im Licht zu wandeln, wie Gott im Licht ist. Das heißt, seinen Lebensstil in absoluter Reinheit zu führen, wie Gott im Licht ist. Amen. Und die Verantwortung hat jeder. Und das heißt, wenn jeder von uns im Licht wandelt, wie Gott im Licht ist, dann haben wir echte Gemeinschaft miteinander. Dann hast du keine geheimen Hintergedanken. Dann redest du nicht mehr hinterm Rücken. Dann hast du keine Vorhaltung oder Antisympathien. Sondern egal aus welcher Herkunft diese Person kommt oder welche Nationalität, welche Rasse, das ist, bei Jesus spielt das keine Rolle mehr. Das ist jeder herzlich willkommen. Ne? Amen. Ob er nur aus dem Iran kommt oder Kenia oder was ist daher? Kamerun oder Djoba. Das ist, bei Jesus spielt das keine Rolle. Im Licht wandeln, sauberes Herz haben und dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Wir sind beide Kinder Gottes, alle Kinder Gottes und Brüder und Schwestern. Amen. So, und die Aufgabe, die vor uns liegt, vor jedem Einzelnen in der Gemeinde, um auch in jeder Beziehung, wo wir drinstehen, Gottes Willen zu tun und nicht den Willen des Teufels, ist, selber im Licht zu wandeln. Vor der Wahrheit des Wortes Gottes durch den Heiligen Geist dich überprüfen zu lassen, Offenbarung, was Licht und Finsternis ist, das Trennen ans Kreuz bringen und Jesus bitten, dich mit seiner Gnade zu füllen, dann wandelst du im Licht und dann hast du auch Gemeinschaft. Und du merkst, dass das harmoniert, du merkst, dass das fließt. Amen. Und wenn was aufkommt im Herzen, das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Amen. Lass dich ermutigen. Jeder hat einen Anteil daran, wie die Atmosphäre in einer Gemeinde ausschaut. Im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das kannst du auf jede Beziehung jetzt Ausrichter beziehen, sei es eine Gemeinde, sei es Ehe, sei es Familie. Im Licht wandeln kommt immer Einheit. Wenn Finsternis da ist, kommt immer Trennung. Weil Finsternis trennt. Im Kapitel 2 hat Johannes das ebenso nochmal beschrieben, ab Vers 8. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößliches ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis, weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Na, das ist das, was auch Paulus beschrieben hat, die Verblendung, nicht zu sehen, wo man steht. Und den Bruder zu hassen, beginnt in Gedanken, in Emotionen und man fängt an, negativ zu reden. Und dann wird es immer finster und die Liebe geht raus. Seht ihr? Liebe ist Licht, Finsternis ist Hass. Und Hass hat Vorstufen, Hass ist erst das Letzte. Hass beginnt mit Ärger, aus Ärger beginnt Groll, aus Groll wird Hass. Oder Bitterkeit und Hass. 4 Stufen. Und dahinter jeder dieser Stufe verbirgt sich ein Dämon. Und wir haben schon viele solche Geister rausgehauen, aus Leuten rausgeworfen. Beziehungsweise Jesus hat die freigesetzt. Weil das ist Finsternis und Gott bringt das Licht. Und was bringt das Licht? Die Früchte des Geistes. Amen. Liebe, Freude, Treue, Freundlichkeit, Frieden, Sanftmut, Langmut, Güte und Selbstbeherrschung. Schreibt Paulus, wenn das in einem Menschen drin ist, dann ist er vollkommen Licht. Amen. Und dann wandeln wir im Licht. Also seid ermutigt. Diese Früchte, streckt euch nach den Gaben des Geistes aus, auch zu den Früchten. denn noch an den Früchten werden wir erkannt. Und Gott beurteilt uns nicht nach den Gaben. Nach die Gaben bekommen Lohn im Himmel, wenn wir sie einsetzen. Aber nach unseren Früchten werden wir beurteilt. Deswegen sagt Jesus, die falschen Propheten erkennst du nicht an der Korrektheit ihrer Gabe, sondern an ihrer Frucht. Und was ist die Frucht? Das sind diese neuen des Heiligen Geistes. Wenn die nicht vorhanden sind, nimm auch die Worte nicht an. Amen. So, und diejenigen, die Gemeinschaft mit ihm haben, mit Gott, dem Vater und Jesus, das ist oberste Priorität. Ich habe es im Leitertreffen diese Woche gesagt. Das, was wir jetzt dringend brauchen in dieser Zeit, wo die Ereignisse sich überschlagen, wir brauchen täglich eine Ermutigung von Gott. Wir brauchen ein tägliches Ausrichten, Gemeinschaft mit Gott, denn dann werden wir zurechtgebracht. Wenn Gedanken der Sorge kommen, Gedanken wie, ne, ich meine, wie lange habe ich da gekämpft? Jetzt schon, ist alles abgegeben immer wieder an den Herrn, wie wir dann ab Januar hier weiterfahren. Vierfachen Gaspreis kann man uns nicht leisten. Aber versammeln wollen wir uns trotzdem. Ja? Auch die neue Heizung, wo jetzt schon gestern das Ding hängt, und der Markus hat es echt super gemacht. Das ist auch gut, aber die bringt noch nicht diese Ersparnis, diese Gedanken gebe ich an Gott ab, sage, das ist dein Haus und du sorgst, wie es weitergeht. Amen. Wenn uns diese, also dein Namensvetter, ne? Vielleicht entdeckst du deine Gabe noch in diese Richtung. Genau. Ja, und diese Dinge wirklich an Jesus ab, und du brauchst enge Gemeinschaft. Immer wenn ich mich auf Gott ausrichte, Gemeinschaft mit Gott habe, Gemeinschaft mit Jesus habe, dann geht das alles weg. Da kommt Frieden ins Herz, da kommt Hoffnung, Zuversicht, da kommt Glaube, da kommt wieder die Ermutigung, den nächsten Schritt zu gehen und nach vorne zu schauen. Amen. Und das brauchen wir täglich, diese Ausrichtung. Bei Gott ist immer Hoffnung. Bei Gott ist immer Frieden. Bei Gott ist immer Glaube. Bei Gott ist immer Zuversicht. Egal wie die Zeiten sich noch ändern, ein Adler fliegt darüber. Amen. Lass dich nicht einspannen in das Hühnergehege. Also es geht halt nicht gegen die Hühner, Martin. Ne? Ich meine, die Eier, die mögen wir schon sehr von euren Hühnern. Ich habe das nur als Vergleich genutzt. Ne? Verstehst du, ne? Gut. Nicht, dass du jetzt anfängst, der Bussard oder Adler zu halten. Gut. Das war schon im Alten Bund, war das so, dass das Vorrecht der Leviten, die im Tempel gedient haben, bestand darin, dass sie im Land Israel kein Erbteil erhalten haben. Gott hat es mehrmals gesagt, unter anderem, wer es nachlesen will, 4. Mose 18, Vers 20. Dort hat Gott zu den Leviten gesagt, zu Aaron und dem Stamm der Leviten, ihr sollt kein Erbteil erhalten im Land Israel. So, jetzt hatten die Leviten keinen Bereich, das Gott ihnen zugeteilt hat, sondern Gott hat gesagt, ich bin euer Erbteil. So, und was sind wir im neuen Bund? Alle Priester Gottes. Das heißt, wir, du hattest schon in der Begrüßung das so schön gesagt, Markus, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir haben hier, Gott hat uns nicht unbedingt ein irdisches Erbteil verheißen, sondern unser Erbteil ist Gott selbst. Amen. Die Liebesbeziehung Herz zu Herz mit dem Vater im Himmel, mit dem Gott, der Licht ist. Und Jesus ist genauso Licht. Eine Liebesbeziehung zwischen Braut und Bräutigam mit Jesus. Das ist unser Erbteil. Amen. Und das werden wir besitzen. Und je nachdem, wie wir auf der Erde diese Schritte gehen, bist du ganz nah bei Gott dran im Himmel oder halt etwas weiter weg. Aber ich möchte so nah wie möglich bei ihm dran sein. Weil das Maß deiner Heiligung auf der Erde bestimmt deine Nähe zu Gott im Himmel. Je mehr Licht in uns geworden ist, umso näher kommen wir zu dem Licht. So hat Gott auch für uns im neuen Bund gesorgt, die Gemeinschaft mit mir. Das ist dein höchstes Gut, das ist dein Erbteil und das sollst du deinen Kindern weitervermitteln. ich habe schon mal gesagt, aber mir kommt es gerade wieder, das hat mich total berührt, zu meinem Geburtstag jetzt hier im August. Sonst versuche ich ja immer für jeden von der Gemeinde, wer Geburtstag hat, einen Schriftvers zu hören und dann weiterzuschicken. Und ich wecke früh auf und da gibt mir der Heilige Geist einen Schriftvers für mich. Ich dachte, Mensch, das ist echt stark. Und das hat so tief in mein Herz hineingetroffen. Ne? Psalm 73, Vers 25 und 26, hauptsächlich Vers 25. Das ist ein Lied, was ich von früher her kenne, aus der Luther-Übersetzung. Die anderen Übersetzungen bringt es nicht ganz so klar rüber. Und dort steht, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn ich nur dich habe, so ist mir genug. Amen. Ich wach auf und der Schriftvers, das hat mich so ermutigt, bis heute, wenn ich das dran denke. Ja, so soll es sein. Gott ist unser Erbteil. Wenn ich nur ihn habe, da frage ich nicht, wie es auf der Erde weitergeht. Oder im Himmel oder wie und was. Wenn ich nur ihn habe, ist mir genug. Amen. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn ich nur dich habe, so ist mir genug. Und als letzte Schriftstelle noch zur Ermutigung, zum Praktischen. Wie habe ich tiefe Gemeinschaft mit Gott? Das kam heute auch, das Wort, das, da komme ich nochmal drauf zurück, auf das Bild mit dem Adler hier von David, kam schon in der Anbetung, Jesaja 40, Vers 31. Die aber auf den Herrn warten oder auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Die auf den Herrn warten, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Amen. Und diese, ich sag's mal, geistliche Übung, auf den Herrn zu warten, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, auf den Herrn zu harren. Es gibt im Hebräischen zwei Worte, die das Harren im Deutschen hier beschreibt, die das intensive Warten auf Gott beschreiben. Das heißt, ein Mensch schließt sich ein und sagt, Gott, ich habe jetzt Gemeinschaft mit dir und ich warte auf dich, bis dass du kommst. Das ist damit gemeint. Und wenn Gott dann kommt, wenn seine Gegenwart dich erfüllt, ob du das spürst oder nicht, dann bekommst du eine Kraft, um über den Dingen zu stehen. Amen. Und da kann ich nur jeden Einzelnen ermutigen, das ist eins der wichtigsten, eigentlich das Wichtigste, was wir jetzt in dieser Zeit tun können. Und je näher die Wiederkunft von Jesus rückt, auf den Herrn zu warten, auf ihn zu harren. Ich habe vor Jahren habe ich mal ganze Predigten darüber gemacht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn du mal die Kirchengeschichte zurückgehst, nicht die heutige, nicht, sondern die letzten 100 Jahre zurückgehst, hunderte von Jahren, alle, die im Reich Gottes was bewirkt haben, haben das praktiziert. Sie haben auf den Herrn gewartet, sie haben tiefe Gemeinschaft mit Gott gehabt und von dieser Freude, weil von Gott kommt ja nur Licht, es kommt ja nur Leben. Ich würde mal alles, was Gott aus, seine Liebe und so weiter, ich würde mal mit seinem Leben beschreiben, weil das Leben ist an seinem Sohn, das hat er uns ja gegeben. Und sie haben gelernt, sich an Gott zu erfreuen, egal wie die Lebensumstände waren. Die haben manchmal krasse Singen, das haben wir alles nicht erlebt. Die haben manchmal Kinder im kleinen Alter, haben die mehrere verloren. Und die haben sich an Gott erfreut und wird aufgebaut. Hat ein Bruder mir jetzt erzählt, eine geistliche Leiter da, war das Georg Müller oder so, hat sein Kind verloren und abends hat er wieder den Menschen gepredigt. Er war von Gott gefüllt. Der Georg Müller, kann ich nur empfehlen, sein Buch zu lesen. Es war ein Deutscher, ihr Lieben, der in England, glaube am Ende 2500 Waisenkinder täglich ernährt hat aus nichts. Nur aus dem Glauben. Und da kam mal hier Geld, kam mal das. Und was hat er früh gemacht, bevor er, nachdem er aufgestanden ist, bevor er den Kindern gedient hat? Er hat sich früh hingesetzt und hat auf den Herrn gewartet. Hat das Wort Gottes genommen und hat so lange drin gelesen, bis er voll war mit Freude an Gott und dann ist er raus. Amen. Das hat er täglich getan. Und Gott hat das so gesegnet, so einen Glauben findet man äußerst selten, aber ich finde es gut, dass ein Deutscher war. Und Gott liebt ja Waisenkinder, aber das war seine tägliche Disziplin von dieser Last der Sorgen. Ich meine, wir haben halt schon zu tun für unsere Kinder und Enkel dann, wie geht es weiter, Last und Sorge, ne, Versorgung. Aber er hatte 2500 Kinder täglich zu versorgen. Und hat es nur aus der Kraft Gottes getan, weil er selbst aufgebaut war, auf Gott gewartet hat. Und Gott hat sich dazu gestellt. David Brainerd, den ich immer noch so mag, entschuldigt bitte, wenn ich zu viel ihm erzähle, aber das prägt, das sind alles solche Leute, die viel bewirkt haben, wo der Heilige Geist so viel gewirkt hat unter den Indianern damals, 1740, 50. Was hat er gemacht? Er hat bis zu 7 Stunden am Tag hat er Gott gesucht. Irgendwo in der Wildnis, bei den Indianern da in Ohio, da Delaware, hat er sich hingenäht und hat bis zu 7 Stunden vor Gott einfach gestanden und hat es dann geschrieben, was er erlebt hat. Er war aufgebaut von Gott inmitten von der Wildnis. Er hat sein kleines Zelt gehabt und hat dort gebetet. Und bei dem einen Stamm, der besonders kriegerisch war, der ist immer alleine hingegangen. Der hatte so einen Mut. Und also in der Nähe da war der Susquehanna River und auf der anderen Seite hat er sein Zelt aufgeschlagen und wollte am nächsten Tag hat er in das Dorf und das Evangelium predigen. Und hat er gebetet, Gott gesucht, sich aufgebaut, aufbauen lassen. Und die Indianer haben sich ringsum mit feinem Buch, ne, im Gebüsch versteckt und die wollten ihn schon ins Jenseits schaffen. Und dann haben die gesehen, wie eine Klapperschlange, da hat sich gekniet, über den seine Knie, hinten über den Waden, ist eine Klapperschlange gekrochen. Und das haben die gesehen und haben gedacht, na, wir können es dem Pfeil sparen, das macht die Schlange. Und die haben gewartet, dass die Schlange beißt und ihn dort tötet. Und das ist aber nicht passiert. Da hat die Schlange nicht mehr gemerkt. Da war so in Gott geharrt, verharrt, gewartet auf Gott. So gefüllt mit Gott. Sich erfreut an ihm, dass er die Schlange nicht gemerkt hat. Und die Tiere, ihr Lieben, kriegen das sofort mit. Die warten auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Die suchen den Frieden. Wenn ein Mensch Frieden mit Gott hat, sind die Tiere ruhig. Ja, und die Schlange war weg, die Indianer zurück ins Dorf. Und am nächsten Tag, wo der reingekommen ist, ins Dorf, haben die den herzlich willkommen geheißen. Weil Gott hat denen ein Zeichen gesetzt, dass hier jemand kommt, der übernatürliche Fähigkeiten hat in dem Sinn. Und sie haben das Evangelium angenommen und es haben sich ganz, ganz viele Medizinmänner haben sich bekehrt. Amen. Ich höre mal auf mit den Beispielen, ich kann noch viel mehr erzählen. Aber eins mal noch, aus Deutschland nach dem Krieg, ja, waren die Leute offen fürs Evangelium. Und da gab es die ersten Volksmissionsmissionare hier, die durch Sachsen gezogen sind. Die sind dann auch in die Dörfer, auf die Bauernhöfe und haben das Evangelium dort gepredigt. Und dann ist so ein Bruder, der hieß Vollrat, und der ist in den Bauernhof reingegangen und da hat dieser Bauer hatte, na, weil die, nach dem Krieg sind die Leute ja doch mehr auf Nahrungsmittel aus. Ne? Und damit niemand kommt, um seinen Schinken zu stehlen und sonst was, hat er einen sehr scharfen Schäferhund da frei laufen lassen auf sein Grundstück. Und der Bruder wusste das nicht. Und der ist auf das Grundstück und wollte dem Bauern seine Familie das Evangelium bringen. Da kommt rein, der Schäferhund kommt entgegen und legt sich hin. Vor dem hin, da hat diese Gegenwart Gottes gespürt, den Frieden. Und der Bruder geht rein ins Haus und da sagt der Bauer, ist ganz von den Socken, hast du meinen Hund überlebt? Er sagt, ja, der liegt da draußen, ist doch ganz lieb. Und hat er den ins Evangelium gebracht. Das heißt, wir müssen voll sein von Gott. Und es geht nur in der Gemeinschaft mit ihm. Amen. Warten auf den Herrn, dann kriegst du neue Kraft, dass du auffährst mit Flügeln wie Adler. Und dann werden wir zu Kindern des Gehorsams, wie Johannes das beschreibt, 1. Johannes 2, Vers 5. Und damit schließen wir dann ab. 1. Johannes 2, Vers 5. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Das heißt, du kannst dich selbst prüfen. Du erkennst, ob du in Gott bist, in dieser Gemeinschaft, wenn wir sein Wort halten. Und jeder, der sein Wort hält, ist ein Kind des Gehorsams. Und so sind wir wieder zurückversetzt in den Garten Eden. Weil Adam und Eva waren am Anfang auch Kinder des Gehorsams, bis zum Sündenfall. Und dort bringt uns Jesus wieder hin. Und wer dieses Wort Gottes hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen. Amen. Und wollen wir nicht die Liebe Gottes, dass sie uns vollkommen ausfüllt, dass sie uns drängt wie ein Schwamm und aus uns herausfließt? Das macht Gott mit denjenigen, die sein Wort halten, es bewahren. In denjenigen wird die Liebe Gottes vollkommen. Und dann erkennen wir, dass wir in ihm sind. Amen. So, lasst es zu, dass das Wort Gottes Offenbarung bringt, Erkenntnis dich überführt, dass es Licht und Finsternis trennt, denn es bringt dich immer in diese göttliche Ordnung mit deinem Gott und mit Jesus, in diese Gemeinschaft mit ihm untereinander hinein. Amen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du so einen wunderbaren Erlösungsplan mit jedem Einzelnen von uns hast. Danke, dass du kein Ansehen der Person hast, sondern dass du jeden Menschen gleich liebst. Du hast keine Lieblingskinder, sondern du hast deinen Sohn für alle gegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ich danke dir, Vater, dass du uns dein Wort gegeben hast und den Heiligen Geist, dass wir die Wahrheit erkennen können und die Wahrheit setzt uns frei. Ich bete, dass du uns ganz neu ermutigst heute, Gemeinschaft mit dir zu haben, dass du jeden lehrst, was es heißt, auf dich zu warten und dich zu suchen, Gemeinschaft mit dir zu haben, uns aufbauen lassen in dir und durch dich und diese Gemeinschaft miteinander teilen. Setze du uns bitte frei von allen Ablenkungen, von allem, was uns daran hindert und gib uns bitte Licht in unserem persönlichen Leben, dass wir selbst erkennen, wo wir dem Teufel auf den Leim gegangen sind, wo wir in seinen Fallstrick reingefallen sind, wo uns zurückführen und in Selbsttäuschung verführt hat, wo uns zurückführen konnte in alte Verhaltensmuster, wo wir die Kraft vermissen lassen. Und Herr, bewahre uns, dass wir nicht in diese Schlinge tappen, um zum Verkläger, zur Brüder zu werden. Herr, bewahre uns bitte. Gib uns deine Gnade und setz uns frei, dass wir Kinder des Gehorsams werden, dass deine Liebe in uns vollkommen wird. Und ich, Vater im Himmel, ich bete jetzt für jeden Einzelnen von uns, alle, die das hören, auch jetzt, ich bete, Herr, dass, wenn wir das praktizieren, Jesaja 40, 31, auf dich warten, dass du uns auch begegnest, dass jeder einzelne persönliche Begegnung mit dir hat. Dass wir das lernen, uns in dir zu erfreuen, aufbauen zu lassen. Denn nur von dir kommt das Leben. Amen.